Die 28. Weltklimakonferenz COP28 in Dubai ist zu Ende. Die Abschlusserklärung wird von einigen als der große historische Durchbruch gefeiert und andere sehen darin eine große Enttäuschung. Eine Einordnung und ein Blick darauf, was tatsächlich nötig ist, um das Problem zu lösen und ob die Beschlüsse dieser Klimakonferenz diese Erwartung erfüllen können.
Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert.
Es wäre ja fast in die Hose gegangen, die 28. Weltklimakonferenz in Dubai. Vor ein paar Tagen, genau genommen letzte Woche, gab es einen ersten Entwurf, der durchgesickert ist und in diesem allerersten Entwurf gab es sogar nicht ein einziges Wort darüber, aus fossilen Energieträgern auszusteigen. Das ist jetzt in der Abschlusserklärung etwas anders. Ich sage gleich nochmal im Detail, was das genau heißt. Denn ganz so schön ist es nämlich nicht, das kann ich schon mal vorweg sagen. Aber es war ursprünglich von gar nichts in dieser Richtung die Rede. Was kein Wunder ist, denn das ausrichtende Land und auch der Präsident dieser Veranstaltung, Sultan Ahmed Al-Jaber, der selber auch Vorstand eines großen Ölkonzerns ist, Ölförderunternehmens, 12. größtes, glaube ich, weltweit. Und natürlich bekanntermaßen sicherlich nicht gerade ein Fan davon, auf fossile Energie künftig zu verzichten, weil da hängt ja sein Profit dran. Und Gier frisst Hirn, haben wir schon oft gehört, ist ja eins der größten Probleme bei der Bewältigung der Klimakrise. Und dieser, das war auch schon ein bisschen komisch, dass ein Präsident eines Ölkonzerns eine Weltklimakonferenz vorsitzt. Das ist etwa so, als würde ein Drogendealer eine Entzugsklinik leiten und die Drogenkuriere sind die Therapeuten. Ist ein bisschen komisch, war auch nicht anders zu erwarten, aber der hat ja auch schon mehrfach auch im Rahmen dieser Konferenz und im Vorfeld immer wieder mal anklingen lassen, dass das ja mit den fossilen Energieträgern gar nicht so schlimm ist. Das ist auch so geblieben, aber wir kommen gleich nochmal zur Abschlusserklärung. Es ist jedenfalls am Ende nicht ganz so schlimm gekommen, denn dass da gar nichts mehr enthalten ist, das ist nicht passiert. Was steht jetzt genau drin? Ich habe nochmal den genauen Schlusstext in den Shownotes verlinkt, kann man sich nochmal im Detail durchlesen. Ansonsten auch eine Zusammenfassung, die der Deutschlandfunk ganz kurz zusammengebracht hat, die ich persönlich für mit am gelungensten halte, weil es ist ja schon ein sehr umfangreiches Dokument. Knapp 200 Länder, natürlich auch Deutschland, Österreich und Co., die waren alle natürlich auch dabei. Und man hat natürlich bei solchen Veranstaltungen, das war in den vergangenen Jahren auch so, immer wieder so den Eindruck, das ist auch ein Schaulaufen der ganzen Lobbyistinnen und Lobbyisten. Und das war jetzt bei dieser COP28 natürlich nicht anders und es war noch einmal mehr kritischer, weil es natürlich von einem Ölfördernden in einem Ölförderland war, von eben der Öllobby ausgerichtet. Und natürlich, wer durfte nicht fehlen? Die AKW-Lobbyisten, auch dort haben sich wieder ein paar Länder drauf geeinigt, sie wollen noch mehr Kernenergie machen. Total bekloppt, haben wir schon oft diskutiert, funktioniert sowieso nicht, kostet zu viel, ist immer noch klimaschädlich und dazu nicht bezahlbar und gefährlich, haben wir schon oft diskutiert, aber irgendwelche Leute finden das dann immer noch geil. Na gut. Wenn man natürlich statt Heroin lieber Methadon nehmen will und damit glaubt, das Problem ist gelöst, dann findet man auch Kernenergie geil. Anderes Thema. Aber in der Abschlusserklärung heißt es nun, der Übergang weg von fossiler Energie zu einer gerechteren und geordneten Art und Weise solle passieren. Der Übergang weg von den fossilen Energien. Das ist sehr vage. Und genauso soll es das auch sein, weil das lässt natürlich unheimlich viele Hintertürchen offen. Okay, jetzt kommen wir zu der Frage, warum ist das historisch? Es ist natürlich erstmal historisch, weil das erste Mal überhaupt sowas formuliert wurde. Das war bisher nicht der Fall. Also schaut man sich so die Historie dieser Weltklimakonferenzen an und es gab ja, wie man an der Zahl 28 sieht, auch schon einige davor. Die bekannteste ist sicherlich Paris. Das ist eben die Konferenz gewesen, bei der das 1,5-Grad-Ziel festgelegt wurde. So historisch würde ich die jetzt nicht sehen, aber das ist trotzdem das erste Mal, dass man dort explizit reinschreibt, dass man eigentlich so aus den Fossilen raus müsste. Und ich habe es jetzt etwas paraphrasiert und genau so wischiwaschi steht so in einem anderen Wortlaut auch mal drin. Diese Hintertürchen, zu denen kommen wir gleich. Aber zumindest wird das mal festgestellt. Was auch sicherlich ein großer Sprung nach vorne ist, ist dieser Ausgleichsfonds für den globalen Süden. Also die Länder, die aufgrund des Wirkens der Industrienationen, man darf ja nicht vergessen, die Hauptverursacherländer der Klimakrise sind nicht die Vielzahl der Länder des globalen Südens und die Entwicklungsländer, die eher arm sind, sondern es sind wenige sehr wohlhabende Länder, die das Problem verursachen. Also wir. Das ist immer so die Sache, wenn Leute mit Überbevölkerung kommen und dann natürlich die Schuld auf die Ärmsten der Ärmsten schieben wollen. Das ist natürlich extrem perfide, um den eigenen Egoismus damit zu rechtfertigen. Das Problem sind nicht alle Länder, das Problem sind primär die Industrieländer. Und die sollen einen Ausgleichsfonds zahlen in einen Topf, der aus dem dann die klimabedingten Schäden in den Entwicklungsländern finanziert werden sollen. Das ist jetzt mal auch nochmal konkreter gefasst worden, operationalisiert worden und auch das ist sicherlich ein Novum. Okay, also wenn man sich jetzt die Historie anschaut der Klimakonferenzen der letzten Jahrzehnte, dann ist diese 28. Weltklimakonferenz sicherlich ein historischer Schritt. Wenn auch, ich würde sagen, ein kleiner, aber es ist einer. Und gerade vor dem Hintergrund, dass das von der Fossillobby ausgerichtet wurde und McKinsey auch noch seine Finger im Spiel hatte bei der Vorbereitung dieser Konferenz, kann man sagen, ja, vor dem Hintergrund ist das schon ein dicker Schinken. Okay, sagen wir mal, Punkt. 1-0 für diejenigen, die sagen, es ist ein dicker Gewinn. Sehe ich natürlich anders, wie man sicherlich auch im Unterton jetzt hier schon bemerkt. Und ich sehe das natürlich aus der Sicht eines Naturwissenschaftlers. Und schauen wir uns auf das an, was die Leute sagen, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch die Problematik verstanden haben, dann muss man klar sagen, Reinfall. Denn natürlich sind wir hier wieder bei dem Thema, ob das Ganze jetzt in der Interpretation der Historie dieser Weltklimakonferenzen historisch ist oder nicht, das interessiert die Natur ziemlich gar nicht. Die Natur, die zeigt uns den Mittelfinger. Und das ist genau das Problem, was wir hier wieder haben. Wir haben nämlich einen Beschluss, der natürlich ein Schritt nach vorne ist, aber eben bei weitem nicht das, was er sein müsste. Das ist etwa so, wie wenn jetzt ein Alkoholiker mit einer wirklich schon massiven Leberschäden sagt, so, ich saufe jetzt nicht mehr eine Pulle Wein am Tag, ich saufe jetzt nur eine halbe. Das ist schon okay. Also ich nehme mir das mal vor. Nee, nicht nur er saugt zu einer halben, sondern ich nehme mir mal vor, weniger zu saufen. Ja, aber wenn du nicht morgen aufhörst zu saufen oder besser noch heute, dann bist du in einem halben Jahr tot. Ja, mal sehen. Ungefähr so muss man sich diesen Beschluss jetzt vorstellen. Ne? So, das ist die Analogie. Also keine wirklich konkrete Absicht, eher Wischiwaschi. Und warum ist das Wischiwaschi? Konkret wäre gewesen, bis 2030 halbieren wir sämtliche Emissionen durch fossile Energieträger, also halbieren der fossilen Energie bis 2030, bis 2050 netto null, das heißt, wir steigen komplett aus. Das ist konkret. Damit kann man sich wirklich was vorstellen und damit kann man auch klare Maßnahmen ableiten. Das ist, wer schon mal Projektmanagement und Change Management so, ich mag den Begriff Change Management nicht, ne, aber wer schon mal so Veränderungsarbeit gemacht hat, der weiß, dass man unbedingt sich ein konkretes Ziel setzen muss und diesen in einen Zielzustand überführen muss. Ich muss erstmal wissen, wenn ich etwas verändern will, was soll denn dann und dann rauskommen? Das weiß ich allerdings bei diesem Beschluss, der jetzt rausgekommen ist, überhaupt nicht. Es ist halt vage, eine Abkehr von fossilen Energieträgern. Naja, was heißt das jetzt? Gar alles und nichts. Kann jeder halten, wie sie oder er will. Und damit sind wir nämlich im Problem. Ich kann damit überhaupt keine konkreten Zielzustände ableiten und schon gar nicht einen Maßnahmenplan, um dann dorthin zu kommen. Wir wissen ja aus den ganzen Publikationen, die im IPCC auch im letzten AR6 zusammengefasst sind, wir müssen bis 2050 auf netto null. Das heißt, wir müssen in einem Zeitraum, sagen wir einem Jahr, dürfen wir nicht mehr emittieren, als durch den natürlichen Kreislauf wieder absorbiert wird. Das ist netto null. Also netto null heißt nicht, dass gar nichts mehr emittiert wird, aber eben nur noch sehr wenig. Und wenn wir das wirklich ernst meinen, dann kommt fossile Energie einfach nicht mehr vor. Punkt. So einfach ist das. Das geht nämlich gar nicht. Wir haben gewisse Prozesse, zum Beispiel auch in der Zementindustrie, gewisse Industrieabläufe, die können wir gar nicht ohne fossile Emissionen machen. Wenn allerdings die schon da sind und die müssen wir ja, für die brauchen wir auch noch eine Lösung, dann ist halt kein Platz für noch mehr Dreck. Deswegen ist alles Weitere in Sachen fossiler Energieträger überhaupt keine Option mehr. Das ist wissenschaftlicher Konsens. Und dieser wissenschaftliche Konsens kommt in den Beschlüssen dieser COP28 nicht vor. Und das ist jetzt genau die Gegenrichtung. Deswegen ist diese ganze Veranstaltung am Ende doch nur eine Farce. Es sind also zwei Seiten, die wir hier sehen. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, nämlich dieser Ausgleichsfonds. Der ist zwar schön und gut und auch Deutschland hat jetzt, ich meine, 100 Millionen da mal eingezahlt und auch einige andere Länder auch. Andere zahlen halt eben mal gar nichts ein, so wie China oder Russland. Klar, Diktaturen, Verbrecherstaaten, warum sollten die auch? Die verweigern sich ja komplett. Aber in Summe reden wir da aktuell von einem Volumen von 700 Millionen Dollar. 700 Millionen Dollar in einem Fonds, der jedes Jahr Milliarden bräuchte. Milliarden. Da sind 700 Millionen halt nichts. Allein nur die Rückversicherer, ich erinnere nochmal, ich habe das, glaube ich, in einer anderen Folge mal erwähnt, die Rückversicherer haben für 2021 die Summe aller Rückversicherungsschäden, das sind nicht alle Schäden, die wir hatten, das sind nur die rückversicherten Schäden, auf 271 Milliarden US-Dollar beziffert. Für Naturkatastrophen. Davon waren gut 50 Milliarden nicht versichert. Oder 60, sowas in dem Bereich. Aber 271 Milliarden waren 2021. Das wird in den letzten Jahren 22, 23 zumindest nicht weniger geworden sein, eher mehr. Und das sind nur die Schäden, die versichert sind. Wir müssten hier davon ausgehen, dass so um die 600 Milliarden, beziffert man etwa, müsste man jedes Jahr investieren, um die Schäden, die durch die Klimakatastrophe entstehen, irgendwie zu kompensieren. Also das ist richtig, richtig Geld. Da sind 700 Millionen US-Dollar einfach mal nischt. Also auch da kann man sagen, kann man sich in die Haare schmieren. Klar kann man sagen, besser als nichts, aber das ist am Ende nicht mal ein Tropfen auf dem berühmten heißen Stein. Also diese Beschlüsse, die jetzt da rausgekommen sind, klingen erstmal großspurig, bringen allerdings im Endeffekt faktisch gar nichts. Und das ist natürlich genau das, was ich auch befürchtet habe. Und da bin ich wieder bei der Entzugsklinik, die von einem Drogendealer geleitet wird und die Drogenkuriere die Therapeuten sind. Das ist genau rausgekommen. Es ist am Ende wieder ein mehr oder weniger starker Freibrief, weiter fossile Energieträger zu nutzen. Und die Atomis haben sich da gleich nochmal eingereiht und versuchen dann auch nochmal ihren Müll weiter zu verkaufen. Am Ende nichts wert. Und ich sage das so deutlich, weil ich möchte natürlich nicht ignorieren, dass die historische Entwicklung dieser COP natürlich eine gewisse Struktur hat und vor dem Hintergrund, und das habe ich ja vor ein paar Minuten gesagt, mag das ein Meilenstein sein, ja. Aber das interessiert die Natur halt wirklich mal gar nicht. Die Natur interessiert sich nur dafür, was wir wirklich an Emissionen wegkriegen. Und dafür hat diese Weltklimakonferenz nicht das geliefert, was sie hätte liefern müssen. Die Hintertürchen sind halt reichlich. Eine Abkehr ist eben nicht ein Ausstieg, also ein Phase-out, wie man im Englischen sagt. Dieser Phase-out ist halt nicht erwähnt. Und um den hat man versucht, auch Bogen zu machen, weil das verlängert natürlich das toxische Geschäftsmodell der fossilen Verbrecher. Da sind wir wieder in dem gleichen Problem. Und ein Punkt, den ich hier auch gemacht habe, die sagen, ja, wir müssten weniger fossile Energieträger, aber, und jetzt kommen wir wieder zu den pinken Einhörnern, wir haben ja CCS. Carbon Capture and Storage. Dazu habe ich schon mal eine Folge gemacht. Ich verlinke die auch gerne nochmal in den Shownotes. Und ich verlinke auch nochmal eine Folge, da kommt CCS nämlich auch vor, wie uns die fossile Lobby Jahr für Jahr verarscht und über den Tisch zieht. Also einige zumindest lassen es zu, sich über den Tisch ziehen zu lassen. Dazu gehört nicht nur CCS, dazu gehört auch E-Fuels. Wird es auch so nicht geben in der Form, zumindest nicht für die Straße. Und die E-Fuels-Fans sind ja sehr, sehr religiös veranlagt, sehr dogmatisch. Es gibt ja so einen Verein in Deutschland, der löscht immer meine Beiträge, weil er Angst vor mir hat, aber ein paar andere Beiträge auch. Ist immer ganz lustig. Ich liefere dann immer nach und die werden dann immer sehr pinzig. Und ich weiß, dass sich da immer einer ärgert. Aber die Sache ist natürlich, das ist jetzt lustig, aber was nicht lustig ist, dass solche Leute natürlich das Geschäftsmodell der fossilen Industrien weiter am Leben erhalten, weil sie Dinge versprechen, die es nicht geben wird. Und selbst wenn es sie gäbe, wären sie schlecht. Aber es wird so nicht geben. Und das Gleiche gilt eben auch für CCS oder eben auch für Wasserstoff in Heizungen. Das haben wir auch schon mal diskutiert. Und CCS war jetzt der ganz große Burner jetzt auch bei dieser Klimakonferenz. Hier wird versprochen, wir können ja weiter stinken, weil wir verpressen das freigewordene CO2 einfach mal in die Erdkruste und das Leben ist schön. Wird aber nichts, weil natürlich wird CCS eine Rolle spielen, keine Frage. Aber diese Technologie ist so energieintensiv und so sauteuer, und ich habe hier schon in diesem Podcast einige Male auch ein paar Zahlen genannt, Stichwort diese Superanlage auf Island, ne, hat 15 Millionen US-Dollar gekostet und bringt 4.000 Tonnen im Jahr, und 4.000 Tonnen im Jahr sind nichts. Wenn wir also schauen, was da Jahr für Jahr emittiert wird und was man dann dafür in die Erdkruste reinpressen müsste, das hat selbst so ein Land wie Norwegen, die da mitführend sind, oder ich glaube sogar das führende Land weltweit, die haben in 20 Jahren nicht die Menge ansatzweise geschafft, die wir jedes Jahr rausblasen. Also es wird CCS geben, ja, aber es wird es bei weitem nicht in der Menge geben, die man bräuchte. Und es wird am Ende sauteuer werden. Das bedeutet, CCS wird nur eine Option sein für die oft schon erwähnten Hard-to-Abate-Sektoren. Also die Sektoren, die gar nicht anders können, als CO2 zu emittieren. Zum Beispiel eben Zementherstellung. Klar, wir brauchen auch weniger Zement, wir müssen auch weniger bauen, alles gut, aber wir werden es immer wieder brauchen. Das bedeutet, da muss ich schon mal ran und muss sehen, dass ich dieses Kohlendioxid irgendwie loswerde. Aber dann bleibt wieder kein Platz zur Nutzung fossiler Energieträger. Das ist genau der Punkt. Hier wird also auch wieder ein pinkes Einhorn in die Welt gesetzt, wo sich Leute drauf stürzen und sagen, geil, wir haben ja CCS, da können wir ja weiter stinken wie früher. Und da haben wir natürlich genau wieder dieses Phänomen, dass die Fossil-Lobby ein sehr leichtes Spiel hat, weil sie einem immer wieder so suggerieren können, dass wir uns nicht verändern müssen. Das ist menschlich, ja, aber eben komplett unrealistisch. Aber eine Menge Leute fallen drauf rein, weil es ist halt auch so wahnsinnig verlockend. Und jetzt sind wir eben genau an dem Punkt. Wie geht's jetzt weiter? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Das ganze Ding ist jetzt so verfahren, wie es ist. Und ich weiß nicht, ob wir diese Kurve kriegen. Keine Ahnung. Ich möchte jetzt nicht diese, das ist heute die letzte Folge in dem Jahr 2023, nicht mit so einem negativen Ding abschließen. Und das möchte ich auf keinen Fall tun. Deswegen sei hier nochmal gesagt, wir haben viele Möglichkeiten. Und ich weiß heute schon, das können wir heute schon sehen, dass die Länder, die sich von fossilen Energien abwenden, wettbewerbsfähiger sind. Und sie werden es auch immer weiter bleiben. Denn auch schon heute, da brauchen wir gar nicht lange warten, schon heute sind regenerative Energien ein viel, vielfaches günstiger. Deutlich günstiger als alle fossilen überhaupt. Genau genommen haben sich Fossile sowieso nie gerechnet. Die Kosten zahlt noch jemand anders. Meistens die Ärmsten dieses Planeten. Und so ein Quatsch wie Kernenergie hat sich sowieso nie gerechnet und wird sich auch nie rechnen. Abgesehen von all den anderen weiteren Problemen, die damit einhergehen. Also der einzige Weg, um wirklich wirtschaftlich Prosperität zu schaffen, um wirklich Wohlstand zu haben, um zukunftsfähig zu sein, sind regenerative Technologien. Und die haben wir heute schon. Natürlich sind wir da nicht am Ende der Fahnenstange. Da passiert noch so viel, keine Frage. Aber wir können heute schon wettbewerbsfähiger sein als andere, wenn wir diese Klimatransformation machen. Und Beispiele dafür gibt es ja. Es gibt Länder, die haben ihre Energiewende schon sehr weit, wie Dänemark zum Beispiel. Österreich ist zwar nicht perfekt, aber besser als Deutschland allemal. Und es gibt viele Beispiele, wo man das macht. Selbst China als Diktatur, wo man natürlich, klar, die machen auch vieles falsch und die modernisieren ihre alten Kohlekraftwerke und nehmen als Übergang sogar diese schwachsinnige Kernenergie rein. Das sind natürlich Fehler, die sollten sie nicht tun, tun sie aber. Was sie allerdings durchaus richtig machen, die bauen pro Jahr enorm viel erneuerbare Energien zu. Und das tun die richtig konsequent. Und das tun sie auch vor allem dort, wo es energieintensiv ist. Also wenn wir dieses Tempo hätten, dann hätten wir unsere Energiewende bis 2030 locker geschafft. Also wir haben die Möglichkeiten. Es geht technologisch, es rechnet sich, es bringt Wettbewerbsvorteile, es bringt Wohlstand. Während das Alte, und das sage ich hier nochmal ganz deutlich, das Festhalten an diesen alten Strukturen, so sehr wir uns in unserer Komfortzone auch gemütlich gemacht haben, das Festhalten an diesen alten Strukturen wird genau zum Gegenteil führen. Es wird uns Wohlstand kosten. Und wir haben als kleine oder größere Unternehmen, als Konsumentinnen und Konsumenten, wir haben so viele Möglichkeiten, wir können heute schon viele Dinge verändern. Lasst es uns bitte machen, es geht. Wir berichten immer wieder drüber, wir praktizieren das im Rahmen unserer Möglichkeiten und es ist halt schön an so einem sonnigen Wintertag wie heute, wir haben vollen Sonnenschein, unsere PV-Anlage läuft mit über 6, 7 kW, trotz Winter. Sie kann 10, aber jetzt ist es gerade so kurz nach Mittag, die Sonne hat gerade kulminiert, aber unsere Top-Leistung kommt erst noch, weil wir eine leichte Südwestausrichtung haben. Und das ist super, wenn wir sagen können, hier, trotz Winter, und wir haben kurz vor Wintersonnenwende, die Tage sind gerade sehr kurz, aber wir schaffen es pro Tag, eben größere Energiemengen reinzubringen, dass der Speicher geladen ist, dass das Auto nochmal ein bisschen Energie bekommen hat. Andere Verbraucher wie Wasch- und Spülmaschine sind gelaufen und der Akku bringt uns fast durch die ganze Nacht. Das sind alles Dinge, die sind super. Das geht im Kleinen und das geht auch im Großen. Und dann haben wir eben nicht die Probleme, wenn jetzt gerade wie aktuell wieder Gaspreise oder Ölpreise steigen. Und sie werden die nächsten Jahre steigen. Also ich kann nur jedem empfehlen, und ich weiß, dass jetzt einige sagen, ja, ihr könnt euch das leisten, ihr habt ein eigenes Haus, das ist alles richtig, das ist ein valider Punkt. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten mit Gemeinwohlenergie, wo wir uns als unser Unternehmen, meine Frau als unser Chief Climate Officer engagiert sich ehrenamtlich, wohl bemerkt, bei einer Gemeinwohlenergiegruppe in Innsbruck. Auch diese Initiativen gibt es immer mehr, wo einzelne Gruppen sich zusammentun und von verschiedenen Dächern regenerative Energie erzeugen und zu fairen Preisen innerhalb einer Genossenschaft dann an die Kundinnen und Kunden dann weitergeben. Und das sind einfach so viele Möglichkeiten, die man machen kann. Erneuerbare Energien machen uns unabhängig von Schurkenstaaten, unabhängig von irgendwelchen Lieferketten. Wir können so viel machen. Und wer es nicht tut, muss man wirklich sagen, ist einfach selber schuld. Es gibt so viele Leute, es kann nicht jeder. Wer in einer Mietwohnung lebt, klar, hat massiv eingeschränkte Möglichkeiten, da geht sich vielleicht ein Balkonkraftwerk aus. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit einer Energiegemeinschaft. Aber es gibt so viele Leute, die können solche Dinge tun und tun es trotzdem nicht. Und da fehlt mir ehrlich gesagt jedes Verständnis, denn jeder Kleinkram zählt. Ich bin so froh über jede PV-Anlage, die hier bei uns in der Region gebaut wird. Und ich sehe mal wieder jedes Jahr neue und die Leute tun das, einfach weil es sich schon rechnet. Wir haben Nachbarn, die haben uns klar gesagt, die machen das nur, weil es sich rechnet und nicht, weil sie irgendeine grüne Einstellung haben. Es ist mir am Ende egal, warum sie es tun. Hauptsache, sie tun es Und jedes KW Peak zählt. Und wir brauchen natürlich bei dieser Klimatransformation auch den sozialen Ausgleich. Wir müssen fossile Energieträger richtig, richtig teuer machen. Und einen kleinen Ansatz gibt es ja jetzt im nächsten Jahr mit einer Inlandskerosinsteuer in Deutschland. Endlich mal, wenn auch nur ein kleiner Schritt, aber besser als nichts. Oder eben auch die Erhöhung der CO2-Abgabe, der CO2-Besteuerung, was ja schon ein bisschen die Vorausschau auf die Erweiterung des Emissionshandels ist ab 2027. Aber das ist dringend nötig. Fossile Energieträger müssen richtig, richtig teuer werden, weil es die Leute sonst nicht kapieren. Und damit eben die Ärmsten der Gesellschaft nicht hinten runterfallen, müssen wir diesen sozialen Ausgleich schaffen. Stichwort Klimageld. Stand im Koalitionsvertrag. Die Grünen in Deutschland wollen das schon lange machen. Wer blockiert mal wieder? Die FDP, die Porsche-Fahrerpartei, die so ziemlich alles blockiert, was vernünftig ist und alles will, was unvernünftig ist. Also wir haben die Möglichkeiten. Es rechnet sich und es macht unser Leben einfach deutlich, deutlich besser. Es mag sein, dass diese COP am Ende ein historischer Schritt war. Schön. Können wir uns aber nichts drauf einbilden oder wir können uns vielleicht was drauf einbilden, aber dafür kaufen können wir uns nichts. Denn das Einzige, was zählt, ist am Ende, ob wir die Grenzen der Natur respektieren. Das war die letzte Restart Thinking Podcast-Folge für das Jahr 2023. Wir hier von unserem Redaktionsteam und vom Buchinger Kudus allgemein, wir verabschieden uns für eine kleine Winterpause in unsere Schneeferien hier. Wir haben hier durchaus einiges an Schnee und wir werden es ein bisschen ruhig angehen lassen. Wir wünschen Ihnen allen natürlich auch eine schöne und ruhige und vor allem entspannte Weihnachtszeit. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Vielleicht geht sich das auch ohne Böllern aus. Ist eh schöner. Und wir hören und sehen uns dann hoffentlich nächstes Jahr wieder. Die nächste Folge dieses Restart Thinking Podcasts gibt es am 7. Januar 2024. Und dann freuen wir uns wieder drauf auf viele spannende Diskussionen, Kontroversen und Rückmeldungen und natürlich mit ganz viel Motivation und Elan wieder weiterzumachen, um diese Welt jeden Tag und jede Woche und jeden Monat ein wenig besser zu machen. Alles Gute Ihnen allen und bis zum nächsten Jahr. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen haben und Sie auch künftig keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns einfach auf den gängigen Kanälen wie zum Beispiel iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Hostern oder auch auf unserem YouTube-Kanal finden Sie immer mit dem einen Tag Verzögerung die aktuelle Folge unseres Restart Thinking Podcast und selbstverständlich freuen wir uns in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie über das eine oder andere Like.